Ich bin halt nicht so kreativ. Wer hat das noch nie gesagt oder gedacht? Auf LinkedIn sowieso. Keine Ideen, kein roter Faden, kein eigener Stil. Und jetzt kommt auch noch KI dazu und macht das Ganze noch bequemer. Ja, warum selbst nachdenken, wenn Claude oder ChatGPT in 3 Sekunden einen Post ausspuckt? Mein heutiger Gast sagt, Kreativität ist keine Gabe, sondern ein Muskel. Und den kann man trainieren. Er ist Kreativitätstrainer, Speaker und Dozent an der EBS Executive School für Original Thinking. Und er erklärt heute, warum auf LinkedIn genau die Menschen herausstechen können, die noch selbst denken. Herzlich willkommen in der LinkedIn Lounge, Karim Mustangi.
Gute Thomas, vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Sag mal, du, bin ja froh, dass du Zeit gefunden hast, neben deinen vielen, vielen Tätigkeiten heute bei uns in der LinkedIn Lounge zu Gast zu sein. Wenn dich jetzt jemand fragt, Karim, sag mal, was machst du eigentlich beruflich? Wie erklärst du das in einem Satz?
Das ist wahrscheinlich so die größte Herausforderung, die ich habe. Aber ich glaube, ich breche es aktuell runter auf 3 Ebenen. Das eine ist, dass ich sage, ich bin Gründer, Speaker und Advisor. Vor allem, wenn es um Themen geht wie originelles Denken in Zeiten von KI. Wie bleibt man innovativ und wie verändert man vor allem die Denkweise und das Mindset bei Menschen? Ja, es waren schon, glaube ich, 2 Sätze, aber das geht so die Richtung.
Wir lassen zählen, wir machen irgendwo ein Semikolon dazwischen, dann geht das schon. Aber genau das ist ja auch unser heutiges Thema, nämlich Original Creative Thinking in Zeiten von KI. Natürlich etwas, was uns auch bei Schaffensgeist und unseren Kunden Tag ein, Tag aus beschäftigt. Jetzt Karim, du hast ja auf mehreren Kontinenten gelebt und diversen Ländern. Hat das irgendwie dein Verständnis für Kreativität geprägt?
Auf jeden Fall. Ich glaube, wenn du in verschiedenen Kulturen wohnst oder lebst und unterschiedliche Arten, wie Leute auf Dinge reagieren, wie sie mit Menschen umgehen, wie sie Dinge machen, dann lernst du ja unfassbar unterschiedliche Arten und Weisen, wie Denken funktioniert. Und diese unterschiedlichen diversen Inputs sind super wichtig für kreatives Denken. Es hat auf jeden Fall meine Assoziierungsfähigkeit um ein Vielfaches erhöht und hilft mir sehr oft, Probleme auch anders anzugehen, anders zu lösen.
Kannst du uns da ein Beispiel geben? Gibt es etwas aus deiner Historie, wo du sagst, boah, das habe ich jetzt aus dem Land mitgenommen oder aus der Kultur und die machen das ganz, ganz anders?
Das ist eine gute Frage. Ich müsste mir jetzt wahrscheinlich kurz drüber nachdenken, aber ich glaube einfach unterschiedliche Perspektiven, wie in Japan zum Beispiel. Ich glaube, Japan wurde vor 30 Jahren noch ein bisschen belächelt, wenn es um das Thema geht. Keine Ahnung, ob es jetzt irgendwie Cocktails machen war oder was auch immer. Und mittlerweile sind sie unfassbar gut geworden in vielen, vielen Dingen, weil sie halt sehr tief in Details gehen, sich genau anschauen, okay, wenn ich jetzt einen Cocktail mache, wie könnte auch das Glas aussehen? Wie könnte jetzt der Gin reinkommen? Diese kleinen Details, die halt diesen Unterschied machen am Ende des Tages, sind unfassbar spannend. Wenn ich in anderen, zum Beispiel in Sao Paulo war, da wurde Dinge nicht unbedingt direkt angesprochen. Jeder hat ein anderes Erlebnis. Aber mein Erlebnis war, wenn ich Business Meetings hatte und ich wurde zum Fahrstuhl gebracht wenn sie dann mitgegangen sind, wir sind noch runtergefahren, dann hieß es, ja, wir machen diesen Business Deal. Wenn sie nur bis zum Fahrstuhl gegangen sind, dann hieß es, nee, nicht wirklich, haben trotzdem ja gesagt. Das heißt, so kleine kulturelle Elemente zu verstehen, hilft einem dann auch in deren Sprache kreativ zu sein, in Brainstormings. Also nicht die Sachen vielleicht direkt anzusprechen, sondern ein bisschen um den heißen Brei herumzutanzen. Und wenn du natürlich wieder in Deutschland bist oder in anderen Ländern, dann bist du ein bisschen schneller. Und diese unterschiedlichen Perspektiven sind sehr, sehr hilfreich gewesen.
Ja, das glaube ich. Ich habe doch aus meinen eigenen Auslandsaufenthalten super viel mitgenommen. Und wie du sagst, das ist sehr viel inspiriert, dass man vielleicht im Nachhinein gar nicht so exakt ausdeuten kann, aber dann am Ende des Tages doch sehr, sehr stark prägt. Karim, du hast, eine deiner Kernthesen ist, je mehr KI mitdenkt, desto wichtiger wird das selber Denken. Was meinst du damit?
Absolut. Ich glaube, um das zu erklären, wenn wir uns jetzt KI anschauen und vor allem in Retrospektive zu Neugierde und kreatives Denken, KI übernimmt mehr und mehr Elemente des eigenen Denkens. Aber was wir halt vor allem brauchen, ist in der Welt, wo Denken optional wird, ist zu wissen, wie können wir eigentlich unser eigenes Denken weiterhin supporten, sodass es nicht ausstirbt. Weil wenn man in einigen Studien anschaut, dann heißt es, Leute, die ganze Zeit nur KI nutzen, das war in einer Studie der Fall, deren Gehirn Brain Activity ist um 50% gesunken. Das heißt, wenn du selber weniger denkst, kann es dazu führen, dass du weniger einfach komplett abhängig wirst von der KI. Ich bin ein großer Freund von KI, aber die Frage ist, wie nutzen wir in Zukunft KI? Und ich glaube, das ist eine wichtige Botschaft aus dem Ganzen. Als Beispiel. Nehmen wir an, du bist am See und siehst, wie eine Ente den Kopf ins Wasser tut und du fragst dich, warum tut die Ente denn den Kopf ins Wasser? Vor 25 oder vor 30 Jahren hättest du wahrscheinlich selber lange drüber nachgedacht. Wärst vielleicht sogar in die Bibliothek gegangen, um herauszufinden, warum Enten ihren Kopf ins Wasser tun. Mittlerweile kannst du einfach ChatGPT fragen, kriegst die Antwort von binnen von Sekunden und diese Antwort geht mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ins Kurzzeitgedächtnis und nicht unbedingt ins Langzeitgedächtnis. Wenn wir uns aber anschauen, wie Kreativität funktioniert, dann passiert sehr viel kreatives Denken passiert im Unterbewusstsein. Und damit Dinge im Unterbewusstsein passieren sollen, dann brauchen wir sehr viele Daten, ähnlich wie bei einem LLM oder einer KI. Aber wenn die Daten immer ins Kurzzeitgedächtnis gehen, seltener ins Langzeitgedächtnis, haben wir weniger Daten zur Verfügung. Das heißt, es ist wichtig, Dinge zu lernen, wieder auch aufs Langzeitgedächtnis zu achten, sogar Sachen auswendig zu lernen bis zu einem gewissen Grad. Aber wir müssen wieder anfangen, Dinge zu lernen, damit einfach wir genug Daten im Gehirn haben, damit unsere Kreativität freie Laufbahn hat.
Aber unser Gehirn ist ja von Grund auf faul. Will ja eigentlich Kalorien sparen und vermeidet es ja eigentlich gerne, neue Synapsen zu bilden, sondern geht da gerne die betretenen Pfade, wenn sie nicht sogar Autobahnen sind, zwischen unseren Gewohnheiten oder durch Gewohnheit ausgebildeten Verbindungen. Wie kann ich mich da am besten davon überzeugen, neue Sachen zu lernen und dann ja mehr Energie zu investieren?
Ja, es ist eine gute Frage. Das Gehirn ist natürlich sehr auf Effizienz getrieben und 20% unserer Kalorienverbrauch geht auch fürs Gehirn auf. Das heißt, das Gehirn versucht bewusst überall zu sparen, wo es nur geht. Ich glaube, es ist eine individuelle Aufgabe für jeden Einzelnen in Zukunft, dieses Element selber wahrzunehmen. Ich glaube, ähnlich wie vor tausend von Jahren, als Menschen noch wirklich ihre Muskeln gebraucht haben, um von A nach B zu kommen und Holz selber zu fällen, also wo Muskelkraft wirklich gebraucht wurde, bis es nicht mehr gebraucht wurde. Und deshalb sind auch Fitnessstudios irgendwann entstanden, als Beispiel, weil Muskeln ja auch andere Aufgaben haben im Körper. Ich glaube, Ähnliches passiert auch mit dem Gehirn. Wenn wir auf Reibung verzichten, was Technologie ja macht, Technologie macht Dinge einfacher. Früher sind wir vielleicht noch ins Restaurant, jetzt bestellen wir unser Essen nach Hause, jetzt nutzen wir ChatGPT für Elemente. Alles wird einfacher, aber wir brauchen Reibung, um Dinge zu lernen und zu wachsen im Gehirn. Und ich glaube, diese Reibung muss jeder für sich selber identifizieren, wo er diese findet, er oder sie.
Ja, das sprichst du ein wahres Wort gelassen aus. Ich habe das Gefühl, dass immer mehr Menschen sich davor scheuen, genau diese Reibung in ihrem Leben zu finden. Genauso wie viele, klar, gehen viele Leute ins Fitnessstudio, aber natürlich immer noch nicht genügend oder nicht genügend Leute machen Sport und bewegen sich. Das sind einige der großen Herausforderungen, die wir in vielen Gesellschaften, gerade im Westen, hier haben. Ist es deine Theorie, dass wir dann bald Fitnessstudio fürs Gehirn haben? So quasi Sudoku für alle?
Mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, ja. Ich habe sowas, das nennt sich Creativity Gym, wo man so Kreativitätsübungen trainiert fürs Gehirn. Also das heißt, damit du auch deine Kreativität üben kannst. Aber ich glaube, wir werden mehr und mehr Sachen sehen, wo Leute wirklich ihr Gehirn trainieren, in einer Welt, wo viele Dinge automatisiert werden. Ich glaube, die Frage wird wirklich sein bei vielen Leuten, möchte man ein gesundes Gehirn? Das ist, glaube ich, gerade jetzt eine neue Studie rausgekommen, ich glaube vom WEF und von McKinsey gefördert, wo es ums Thema Brain Health geht. Eines der Themen, die wahrscheinlich in den nächsten Jahren massiv wachsen werden, ist genau dieses Thema Brain Health. Wie schützen wir unser Gehirn? Wie nutzen wir es? Wie können wir es supporten? Und das heißt, wenn es jetzt nicht unbedingt um das eigene Denken geht für den Beruf, aber für die Gesundheit, dann kann es wahrscheinlich viele Leute dazu einen Reiz geben, mehr zu tun, weil keiner möchte Alzheimer und jeder möchte ein gesundes Gehirn auch im hohen Alter haben.
Ich überlege gerade, das wäre dann in unserer Praxis eigentlich ein super Tipp, die LinkedIn-Beiträge selber zu schreiben und selber Energie da reinzustecken, damit man eben hier das Gehirn auch immer wieder mal anstrengt.
Ganz genau, ganz genau. Ich glaube, das wird am Ende auch bei vielen Firmen die Frage werden und für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, wie schaffe ich es, die Balance zu schaffen zwischen produktiv zu sein und Dinge schnell abzuarbeiten und gleichzeitig nicht das Denken outzusourcen. Das heißt, wenn ich jetzt nur noch an Prompts denke, ohne selber drüber nachzudenken, wird es schwieriger. Das heißt, lieber den First Draft oder den ersten Draft selber denken und dann KI als Partner nutzen. Hey, durchdenk doch mal meinen Prompt, gib mir 10 andere Denkweisen. Dass man das eher so aus dieser Perspektive lernt, wie ein Partner, aber nicht für einen Assistenten, der Dinge nur komplett abarbeitet. Oder zumindest herausfinden, für welche Aufgaben will ich einen, der die Dinge nur abarbeitet, und für welche Aufgaben will ich einen Partner, der mich selber beim Denken fördert.
Was würdest du vorschlagen? Welche sind Aufgaben, die entweder Kreativität oder Produktivität leichter machen?
Das ist wahrscheinlich immer von Fall zu Fall abhängig, aber mit Sicherheit strategische Fragen. Jetzt bei euch auch im Business, wie wollt ihr als Unternehmen euch verändern? Darüber einen KI zu nutzen, als Partner Denkweisen anzuregen. Aber wenn es jetzt um Aufgaben geht, die eh jeden Tag die gleichen sind, Abarbeitungsaufgaben, keine Ahnung, vielleicht gibt es irgendwelche Tabellen, die ausgefüllt werden müssen, wo man nicht unbedingt sehr viel Neues lernt, dann kann man natürlich das nutzen, um produktiver zu sein. Aber diese Balance zu finden und aktiv ins Bewusstsein zu kommen, in dem Moment zu sagen, ah, ich möchte jetzt aktiv das Gehirn trainieren und mein eigenes Denken stärken, das zumindest einmal am Tag zu haben, dieses Bewusstsein dafür wird wahrscheinlich wichtig werden.
Du bist ja selber Künstler. Können da kreative Hobbys wie Malen, wie Fotografieren und Ähnliches, können da helfen?
Um das Gehirn zu stärken, meinst du?
Mhm.
Auf jeden Fall. Ich müsste jetzt nicht auf irgendwelche Studien eingehen, aber man sieht, wenn man auch allein schon mit der Hand zum Beispiel schreibt, dass das schon Auswirkungen hat und das Gehirn auch zum Teil trainiert, als wenn man einfach mit der Tastatur schreibt. Das heißt, alle Elemente, die dazu befähigen, unser Gehirn in irgendeiner Art und Weise zu nutzen, ob es jetzt musikalisch ist, ich bin ja gerade dabei, schreibe ein Lied oder will irgendwas malen, helfen natürlich auf jeden Fall.
Mhm. Du sprichst in dem Zusammenhang oft von Connecting the Dots in New Ways. Was steckt da dahinter?
Ich glaube, wenn wir uns kreatives Denken oder Kreativität anschauen und Kreativitätsaufgaben und Übungen, als Beispiel, eine Kreativitätstest ist, was kann man alles mit Ziegelsteinen machen? Als Beispiel, da geht es darum herauszufinden, wie viele Arten, Weisen könnte man nutzen, um Ziegelsteine zu nutzen. Also ein Haus zu bauen, ist zum Beispiel als Türstopper zu nutzen. Und durchschnittliche Kreative kommen auf so 7 bis 8 Antworten pro Minute. Die Top-Kreativen kommen auf über 20 Antworten. Was man jetzt in den
das heißt, lieber Hörer, liebe Hörerin, wenn du willst, mach jetzt mal Pause bei dem Podcast und überlege dir mal, auf wie viele Ideen du kommst in 2 Minuten, was man mit Ziegelsteinen machen könnte.
Ganz genau.
Bei mir wäre es jetzt noch eine schnelle Zahnentfernung.
Genau. Und dann guckt man natürlich auch, wie originell sind die Ideen. Also Quantität und Originalität. Also verschiedenen Ebenen kann man sich anschauen bei diesen Kreativitätstests. Aber man hat in Studien gesehen, dass KI auf bis zu 90% ähnliche oder sogar bessere Antworten kommt. Nicht bessere, aber ähnlich häufige Antworten kommt wie Menschen.
Mhm.
Aber die letzten 5 bis 10%, wo es um originelle Ideen geht, ist immer noch der Mensch im Vorteil. Das heißt, ich will keinen Wettbewerb ausrufen zwischen Mensch und KI, weil ich glaube, die nächsten Jahre KI-Entwicklung werden massiv zunehmen.
Mhm.
Aber ich glaube, dieses originelle Denken ist eine Ebene, die Menschen immer noch unterscheidet, bis zu einem gewissen Grad. Und das Zweite ist, KI kann nicht so gut entscheiden, ob eine Idee den Zeitgeist trifft oder nicht. Das heißt, es kann nicht unbedingt kuratieren. Das heißt, die Kuratierfähigkeit, die die Galeristen zum Beispiel haben, ist eine sehr wichtige. Oder zum Beispiel der ehemalige Chief Content Officer von Netflix, der hatte mal, ich glaube, über 7, 8 Jahre in einer Videothek gearbeitet und sich alle Videos angeschaut, die da dort waren. Und wenn Kunden zurückkamen und ihnen mitgeteilt hat, was für einen Film sie gerade geschaut haben, dann hat er direkt gesagt, hey, dir würde wahrscheinlich dieser Film auch gefallen.
Ja. Ja.
Das heißt, Zeitgeist, ein Gefühl für Zeitgeist als Skill hat sich entwickelt über diesen massiven Erfahrungsschatz von der Person.
Mhm.
Das heißt, das ist auch wichtig, wenn wir Wissen haben über Elemente, dann können wir auch so eine Art Zeitgeist entwickeln.
Mhm. Ja, am Ende des Tages ist ja auch die Entscheidung, nur weil ich viele vermeintlich kreative Vorschläge habe, weiß ich ja noch nicht, für was ich mich in meiner spezifischen Situation entscheiden sollte. Sei es jetzt irgendwie familiär oder sei es strategisch im Unternehmen oder eben taktisch im eigenen Job.
Ganz genau, ja. Absolut.
Ich versuche mal ein bisschen Ordnung in mein Gehirn jetzt reinzubringen. Wir sprechen von Neugier, wir sprechen von Kreativität. Wie hängen die beiden Dinge zusammen?
Ja, wenn ich von originellem Denken rede, rede ich sogar von 3 Skills, die meiner Meinung nach sehr wichtig sind. Das eine ist Neugierde, das zweite ist Kreativität und das dritte ist Kollaboration. Das heißt, diese 3 Elemente werden in Zukunft wahrscheinlich noch wichtiger werden oder im Englischen die 3 Cs, Curiosity, Creativity und Collaboration.
Mhm.
Neugierde ist so der Urmotor für alles. Wenn wir neugierig sind, dann stellen wir Fragen, sind neugierig bei Personen, mit denen wir uns beschäftigen, die wir treffen. Und ich unterscheide Neugierde, um jetzt nicht die Fachbegriffe, sondern zwischen tiefer Neugierde und breiter Neugierde. Tiefe Neugierde ist zum Beispiel all dein Wissen, was du jetzt im Growth Marketing aufgebaut hast oder weißt, Das heißt, du hast ja unfassbar viel Wissen dort aufgebaut oder jetzt in Personal Branding oder in Corporate Influencer Programmen. Das heißt, du kannst dir vorstellen, wie so Eisberge von Wissen, die du gesammelt hast. Das ist so deine tiefe Neugierde in verschiedenen Bereichen. Mhm. Breite Neugierde in dem Fall wäre, wenn du, keine Ahnung, du bist beim Friseur und interessierst dich jetzt plötzlich auch für die Art und Weise, wie der Friseur oder die Friseurin die Haare schneiden und fragst, hey, was für Haartechnik nutzt du eigentlich? Wie, deine Schere kostet 2000 Euro. Und dann lernst du plötzlich Informationen zu einem Feld, womit du noch keine Berührungspunkte hattest. Wenn wir jetzt Kreativität anschauen, nehmen wir an, als Beispiel die Firma Nike. Die hatte einen riesen Breakthrough in den 60ern, 70ern. Also Bill Bowerman, das war eines der Mitgründer von Nike, der saß am Esstisch mit seiner Frau und sie haben Waffeln gemacht. Mhm. Und er war ein passionierter Läufer und er war passioniert, seine Läufer mal schneller zu machen, alles zu überlegen, was für neue Techniken, neue Schuhmaterialien kann ich nutzen, damit mein Läufer schneller werden. Das war seine tiefe Neugierde. Und als dieser Waffeleisen aufgemacht wurde, hat er für einen Moment gesehen, Moment mal, was wäre denn, wenn ich die Innenfläche von dem Waffeleisen nehme und unter die Schuhe packe? Mhm. Und dann sind die Nike Waffle Trainer schon die ersten Nike-Schuhe, mit denen auch einige seiner Läufer Goldmedaillen gewonnen haben. Mhm. Und das ist ja breite Neugierde. Er hat sich für einen Moment geöffnet zu Thema Waffeleisen. Und mit dieser Offenheit durch die Welt zu gehen, ist, glaube ich, sehr wichtig in Zukunft, um originell denken zu können. Das heißt, wir haben Neugierde, die Tiefe, die wir aufgebaut haben, aber vor allem müssen wir uns auch breit öffnen für alle möglichen Ebenen. Wir haben Taxifahrer Fragen zu stellen oder beim Friseur. Ja. Und die Kreativität aktiv zu trainieren über Kreativitätsübungen. Und das dritte ist Kollaboration. Wie arbeiten wir mit anderen Menschen zusammen und dann mit einer KI? Das heißt, wenn wir diese Skills gut vereinen, dann haben wir eine echt gute Chance, weiterhin originelle Ideen zu entwickeln.
Also daher auch ein bisschen Connecting the Dots, dass ich einfach neugierig bin auch in anderen Feldern, die nichts mit meinem Feld zu tun haben, um zu gucken, vielleicht ergibt sich ja die Gelegenheit, auch etwas aus diesem neuen Feld mit meiner Fachexpertise zu verbinden und dadurch auf Lösungen zu kommen.
Ganz genau, ja. Und das, weil man hat Leute, die oft sehr tiefe Neugierde haben für ihr Feld, aber sich nicht dem neuen in anderen Fächern öffnen, wie Ballett oder so oder Quantenbiologie. Und wenn du dich aber öffnest, dann kannst du wirkliche Breakthroughs haben, kreative Breakthroughs oder Innovationen, die wirklich sehr etwas verändern können. Weil die Wahrscheinlichkeit, wenn du jetzt einen anderen Person triffst, die ähnliche Fähigkeiten hat wie du, Thomas, was wahrscheinlich unwahrscheinlich ist, aber nehmen wir an, du würdest eine andere Person treffen, die die Expertise hat in ähnlichen Bereichen wie du, dann würdest du vielleicht so 10% Neuerungen sehen und sagen, ah, cool, das könnten wir noch verbessern im Marketing oder das. Mhm. Aber wenn du jetzt einen Schafshirten triffst auf ein Dinner bei einem guten Glas Wein und ihr verbringt 3-4 Stunden darüber zu philosophieren, wie er, keine Ahnung, seine Schafsherde durch die Berge führt, wo auch immer, dann lernst du ja ein unfassbar neues Wissen, wo du plötzlich Elemente hast, das ist ja auch eine Art Marketing, wie ich die Schafe irgendwie von nach links nach rechts bringe. Und vielleicht kannst du da eine Assoziation haben, was zu einem echten Breakthrough führen kann, so ähnlich bei Nike.
Ich erinnere mich gerade an zwei Episoden von Big Bang Theory tatsächlich, wo es bei beiden um Quantenphysik ging und dass er diese Persona, diesen klassischen Nerd in Sheldon Cooper, der einfach der Quantenphysiker ist und der nichts viel sonst macht, außer eben Physik und ein bisschen Videospiele. Und bei beiden Male steht er eigentlich vor einer großen Frage in seiner Fachexpertise und bei beiden Male kommt eine Assoziation aus einem vollkommen anderen Feld dazu, zum Beispiel mit einer schiefen Fliege, die nicht synchron ist, nicht symmetrisch ist. Und auf einmal hat er dadurch diesen Heureka-Moment, weil er genau diese Dots in dem Moment verbunden hat. Das geht in die Richtung, oder?
Ganz genau. Sehr, sehr gutes Beispiel. Ja, ich finde, es war eine wirklich gute Serie, muss ich dazu sagen.
Das war eine gute Serie, ja? Kann man sich manchmal angucken. Manchmal schenkt mir die Bahn noch ein paar Minuten extra und dann gönne ich mir noch hier eine andere Episode.
Sehr gut.
Collaboration ist dritte C. Da sagst du schon zu Recht, ja, auch mal Input von Menschen, die nicht in deiner Fachexpertise sind. Kann ich auch mit KI kollaborieren? Kann das auch so ein Sparring-Denkpartner sein?
Ja, absolut. Das meine ich vorhin, kollaborieren bei strategischen Fragen. Deine eigene Denkweise in Frage zu stellen und zu sagen, hey, was denkst du davon? Versuch meine eigene Denkweise kaputt zu machen und zeig mir 10 andere Denkweisen als Beispiel. Dass du dein eigenes Denken fast ein bisschen in Frage stellst um dich selber ein bisschen auf neue Ideen zu bringen, auf neue Perspektiven. Oder, keine Ahnung, manchmal kollaboriere ich und sage, hey, denk wie Pharrell Williams, was wird der denn sagen zu meiner Idee? Mhm. Aus welcher Perspektive wird er auf Ideen drauf gucken? Ja. Das heißt, auf jeden Fall können wir auch mit KI kollaborieren. Ich glaube, Kollaboration auf einer menschlichen Ebene ist etwas, was noch sehr unterschätzt wird, weil die wenigsten Leute sind gut darin, mit anderen zu kollaborieren. Meistens aus zwei Gründen. Ihnen fehlt, sie glauben, die andere Person denkt ja ähnlich wie ich. Aber in den meisten Fällen sind Leute halt sehr unterschiedlich. Wenn ich jetzt mit jemandem kollaboriere, der als Beispiel 5 Stunden aus dem Fenster guckt, das ist ein Freund von mir, Neurowissenschaftler, um einfach über sein eigenes Denken zu reflektieren. Und wir würden nicht vorher darüber reden, wie wir arbeiten. Und ich würde ihn dann sehen, der Kollaboration, wenn er 5 Stunden aus dem Fenster guckt, dann würde ich sagen, irgendwas stimmt hier nicht.
Er schafft ja nichts.
Aber wir müssen vorher ein Framework setzen, wie wir miteinander arbeiten wollen, um Klarheit in der Kollaboration und Kohärenz hinzukriegen. Klarheit ist, wie wir arbeiten, das heißt, ein paar Punkte zu haben, die elementar sind, und dann zu gucken, ist das Verhalten auch kohärent? Mhm. Wenn Klarheit und Kohärent nicht vorhanden sind, dann ist die Kollaboration in den meisten Fällen zum Scheitern verurteilt.
Mhm. Das heißt, ich muss die Spielregeln vorher definieren.
Ganz genau.
Und auch fragen, wie denkst du, wie arbeitest du? Und wir lassen uns an den Meilensteinen im Prinzip regelmäßig treffen.
Ganz genau. Ich meine, wir sind ja beides Fußballfans und große Fans von Eintracht Frankfurt. Mit der Hoffnung, dass sie natürlich auch diese Saison noch gut abschneiden.
Gelegentlich, ja. Diese Woche nicht so sehr.
Okay. Aber selbst wenn ihr ein Fußballspiel anschaust, gibt es ja Regeln. Abseits. Ja. Wenn der Ball ins Aus geht, Einwurf oder Ecke. Es sind ja Regeln, die festgelegt wurden, wie wir miteinander kollaborieren oder in dem Fall spielen. Und wenn wir mit anderen Leuten zusammenarbeiten, brauchen wir auch ein paar Regeln, um herauszufinden, okay, wie arbeiten wir eigentlich zusammen, damit wir es besser rausholen können.
Ja.
Es hilft auch noch aus einem anderen Perspektiv, um das noch zu Ende zu bringen, Creative Drive und Creative Belief. Das heißt, wenn ich sage, hey, ich arbeite jetzt mit dir, Thomas, an irgendeinem Projekt, und ich sage, ich habe Creative Belief in deine Fähigkeiten in den bestimmten Bereichen, und du bringst du kommst ein paar Wochen zurück mit einer neuen Idee und ich sage, das ist ja Bullshit, dann kann es passieren, da du ja weißt, dass ich kreatives Vertrauen, also Creative Belief in dir habe, dass dein Creative Drive nicht verloren geht. Du machst weiter und kommst dann wieder zurück. Hätten wir es nicht abgesprochen, kann es sein, dass du dich verletzt gefühlt haben könntest von mir, weil du denkst, okay, wieso sagt das Karim jetzt? Es sind so ein paar winzige Elemente, die aber einen riesen Impact haben können.
Ist das eine Führungsaufgabe auch?
Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch viele Leute, die jetzt, bestimmte Dinge studieren, BWL, was auch immer, man redet ja nicht so oft über menschliche Skills, wie wir mit Menschen umgehen, was für Elemente sind wichtig, damit Leute in einem Creation-Modus sind und nicht im Überlebensmodus. Das heißt, wie schaffen wir einen Raum, eine Kultur von psychologischer Sicherheit, wie Google in den Studien herausgefunden hat, die am wichtigsten ist. Wenn wir diese Elemente klarziehen, so ein paar Elemente wie Klarheit und Kohärenz, dann kann man so eine Kultur auch aufbauen. Also nicht nur um 1:1, sondern für eine ganze Unternehmenskultur.
Ja. Wir heißen ja nicht umsonst hier Schaffensgeist. Das ist ja unser Podcast sozusagen. Und das ist natürlich ein wichtiges Thema für uns selber als auch für unsere Kunden. Karim, vielleicht kannst du uns ein paar Ideen geben, wie ich es als Führungskraft schaffen kann, diesen explorativen Geist in mein Unternehmen zu lassen und diese psychologische Sicherheit, die für Kreativität auch notwendig ist, zu etablieren.
Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Ich könnte jetzt auf unterschiedliche Facetten runterbrechen. Aber ich glaube, ich würde bei einem erstmal anfangen, beim Thema Neugierde. Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen schauen vor allem, was machen Führungskräfte selber? Leben sie Dinge vor? Das heißt, nehmen wir an, bei Netflix war das mal so, da hatten sie einen Kulturbaustein, da hieß es, jeder kann so viel Urlaub nehmen, wie er oder sie möchte. Und am Ende haben die meisten Mitarbeiter nur 2 Wochen Urlaub genommen, statt irgendwie vorher 4. Und als dann erst die Führungskräfte angefangen haben, 6 bis 7 Wochen Urlaub zu nehmen im Jahr, haben auch die Mitarbeiter angefangen, so viel Urlaub zu nehmen. Das heißt, man schaut auf das Verhalten von Führungskräften auf der einen Ebene. Mhm. Und wenn wir sagen, hey, wir wollen jetzt mehr exploratives Denken, wir wollen mehr Neugierde, aber die Führungskräfte zeigen gar keine Neugierde in Mitmenschen, stellen keine Fragen, dann werden wahrscheinlich auch die Mitarbeiter wenig Fragen stellen. Das heißt, es fängt immer von oben an, als erstes selber Neugierde und exploratives Denken vorzuleben. Wenn man das erstmal geschafft hat, dann kann man sich auf dieses Thema Kultur beschäftigen und überlegen, okay, wie baue ich jetzt Kulturbausteine, die möglichst viel Klarheit kreieren? Beispiel, ein Kulturbaustein wäre, haben wir Klarheit über, das bekannteste wahrscheinlich, Werte, über Purpose, über unsere Meetingstruktur, wie machen wir Meetings? Haben wir Klarheit über unsere Arbeitsprinzipien? Arbeiten wir am Wochenende, arbeiten wir nicht? Das heißt, wir haben ungefähr 30 verschiedene Kulturbausteine identifiziert, ähnlich wie so Lego-Bausteine, die eine Kultur darstellen. Mhm. Da Klarheit zu kriegen, wäre der erste Schritt. Der zweite Schritt wäre dann zu gucken, wie ist das Erlebnis der Mitarbeiter bei diesen einzelnen Kulturbausteinen. Da kann man auch einfach ein Survey machen und man erkennt sehr schnell, ah, da stimmt irgendwas nicht, das ist nicht kohärent. Beispiel, Arbeitsprinzipien sind, wir arbeiten am Wochenende nicht, aber wenn der Boss jetzt nicht einmal, aber zwei oder dreimal am Wochenende die Mitarbeiter anruft und sagt, hey, mach die Präse fertig für Montag, dann ist da keine Kohärenz. Und wir müssen dafür sorgen, dass da Klarheit und Kohärenz herrschen als Basis, damit wir dann genau das ausleben können.
Sehr, sehr spannend. Vorbildfunktion Nummer 1, Wertebausteine Nummer 2. Ich habe noch so ein Gegenbeispiel für exploratives Denken. Habe ich zumindest manchmal das Gefühl, viele unserer Kunden, wenn es um die Kreation von LinkedIn-Beiträgen geht, die sind dann gleich sehr, sehr explorativ unterwegs und finden Gründe, warum der Beitrag, warum man ihn nicht posten sollte. Hm. Was sagen die Kunden, was sagen die Mitarbeiter, sagen die Führungskräfte, was sagt Mama? Und schubst, landet das Ding wieder in der Schublade und sieht nie mehr das Licht der Öffentlichkeit. Was kann ich denn tun, sowohl für mich selber als auch in meinem Unternehmen, um das konstruktiver zu gestalten, um nicht so eine gute Idee zu zerdenken?
Kannst du die Frage vielleicht nochmal anders formulieren?
Ja.
Das würde mir nochmal helfen, kurz beim Denken.
Was mache ich mit meinem internen Kritiker? Was mache ich mit den negativen Stimmen, die mir eine vielleicht gute Idee ausreden, sie weiter zu verfolgen?
Verstanden. Das ist natürlich eine sehr gute Frage. Also ich glaube, wenn du erstmal in einem Unternehmen bist mit einer Kultur, die auf psychologischer Sicherheit aufgebaut ist, du Selbstvertrauen hast, hey, Fehler zu machen ist in Ordnung, es ist Teil des Kreationsprozesses, dann gehst du gar nicht in diesen Perfektionismus-Mode rein. Wenn du es jetzt intern postest, wenn du auf LinkedIn postest, sind natürlich noch andere Akteure dabei, die nicht Teil deiner Unternehmenskultur oder deines Unternehmens sind. Aber ich glaube, in dem Moment, wenn du denkst, ein Post ist perfekt und du postest, dann ist es wahrscheinlich schon viel zu spät. Manchmal hilft es einfach bei 80-20 zu bleiben, 80%, hey, es liest sich gut, das sind Gedanken, die gut klingen. Und ich meine, am Ende des Tages postest du es, und was ist das Schlimmste, was passieren kann? Wenn jetzt jemand, also wenn der Post jetzt natürlich nicht irgendwie Kritik ausübt auf unterschiedlichen Leveln. Aber ich glaube, öfters zu posten hilft auch diesem Muskel, ein bisschen in den Mut zu kommen, Mut zu generieren und keine Angst zu haben. Und ich glaube, je öfter man postet, desto weniger hat man auch irgendwann Scham, Fehler zu haben im Posten. Das macht sich auch das Ganze menschlich, vor allem in einer Welt, wo so viele Posts auch KI generiert sind und das Gefühl hat, man liest immer dasselbe. Ist es wahrscheinlich sogar förderlich, manchmal auch mal ein paar Fehler drin zu haben.
Mhm. Also öfter machen, Mutmuskel trainieren und dann gleichzeitig Kreativitätsmuskel auch mit trainieren.
Ganz genau.
Sehr schön. Es gibt Studien, die sagen, auch Diversität wäre wichtig, gerade für Kreativität. Das heißt, dass Teams mit Menschen aus verschiedenen Altersstufen, sozialen Gesellschaftsschichten, Herkunftsländern, Religionen auch dafür sorgen können, dass Teams mit kreativeren Lösungen um die Ecken kommen. Woran könnte das liegen?
Unterschiedlichste Facetten, die wir uns mal kurz anschauen können. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand Arabisch spricht und jemand anderes spricht Deutsch, dann ist schon im Gehirn, kannst du schon sehen, dass das Gehirn fast anders aufgebaut ist. Die Synapsen sind an ganz anderen Stellen. Es gab eine Studie, beziehungsweise zwei, da ging es um die Frage, eine ähnliche Frage wie, was kann man mit Ziegelsteinen machen? Aber die kam ja später. Und zwar gab es drei Gruppen. Die eine sprach nur Deutsch, die eine sprach nur Spanisch und es gab eine, die Deutsch und Spanisch konnte und Englisch konnten alle müssen. Und die Frage war, welche Adjektive assoziierst du mit dem Wort the moon? Und da hatten die Deutschsprachen sowas geschrieben wie groß und stark. Die Spanier haben dann sowas aufgeschrieben wie elegant und schön. Und die Deutsch und Spanisch sprachen, haben alles Mögliche aufgeschrieben, also sehr unterschiedliche. Mhm. Und danach hatten sie die Frage gestellt, was kannst du jetzt mit Ziegelsteinen machen? Und die Gruppe, die Deutsch und Spanisch konnte, die kam auf viel mehr Antworten, quantitativ wie qualitativ von den Ideen her. Und eines der Gründe für das ist, wenn man sich das deutsche Wort the moon anschaut, der Mond, der Artikel ist maskulin. Mhm. Und im Spanischen la luna ist der feminin. Mhm. Das heißt, wir haben schon eine Vorauswahl von Adjektiven einfach basierend auf dem Artikel. Das heißt, jemand, der mehrere Sprachen spricht, wie Deutsch und Spanisch, das heißt, die Artikel sind nicht mehr feminin oder maskulin beim Wort, der denkt einfach in ganz anderen Ebenen, denkt viel vernetzter. Mhm. Und das ist so ein bisschen spannend. Das hat man auch gesehen, wenn man russische Künstler anschaut versus deutsche Künstler beim Begriff Sünde. Die Sünde in 80% der Fällen bei deutschen Künstlern ist die Sünde feminin, also weiblich dargestellt in der Kunst. In der russischen, ich glaube, es war in der russischen, ist es männlich dargestellt, weil der Artikel männlich ist.
Ach ja.
Das heißt, wenn du verschiedene Sprachen sprichst, dann hast du nicht mehr, dann springst du zwischen Elementen und du denkst viel assoziierter. Ja. Wenn es Sprachen sind, die natürlich unterschiedliche Artikel haben. Es gibt ja auch welche, die gar keinen Artikel haben, aber es hilft. Und also Sprache ist eine, Unterschied, Erfahrungsschätze, Alter natürlich, wenn du aus ganz unterschiedlichen Altersregionen hast. Mhm. Das alles hilft, andere Perspektiven reinzubringen. Aber, und jetzt kommt das Wichtigste, damit Diversität in einem Unternehmen funktioniert, für echte Innovationen, braucht es eine unfassbar starke Kultur von Klarheit und Kohärenz, um psychologische Sicherheit auszulösen. Das heißt, wenn die Leute sich sicher fühlen, dann können sie ihre unterschiedlichen Perspektiven reinbringen ohne Scham und können neue Ideen entwickeln. Aber dafür muss das halt gegeben sein. Sonst endet es wahrscheinlich in Anarchie.
Ich überlege gerade, ob man den Bogen spannen kann zur Diversität und auch mit KI, ob das nicht KI nicht auch ein neuer Mitarbeiter mit ganz speziellen Kenntnissen und Fähigkeiten ist und wie man mit diesem neuen Mitarbeiter dann umgeht.
Das ist eine sehr gute Perspektive. Ja, könnte sein, ja.
Weiß ich nicht, aber es ist ja im Prinzip ähnlich, weil du vorhin gesagt hattest, man muss sich genau überlegen, welche Aufgaben ich delegieren möchte, automatisieren möchte von der KI, Stichwort Agenten, ja. Und welche ich eigentlich lieber selber machen möchte, vielleicht mit einem kleinen Stupser oder mit guten Fragen von der KI.
Ganz genau.
Karim, ich habe vorhin aufgelistet, du hast ja auch selber ganz viele Rollen in deinem Leben. Für welche nutzt du denn KI in welcher Art und Weise? Und wo sagst du vielleicht auch manchmal, um Gottes Willen, da lasse ich die Finger davon, das ist that's me.
Mm. Ich habe zum Beispiel an ein Hobbyprojekt, an dem ich seit 5 Jahren dran bin, seit Corona, und zwar schreibe ich an einem Buch, an einem Roman, also einfach ein Roman, eine Geschichte. Und ich bin froh, dass ich 2020 gestartet habe, das Buch zu schreiben, weil ich das auch per E-Mails mir selber geschickt habe, einzelne Kapitel und Google Drive. Das heißt, ich habe zumindest gefühlt einen Beweis, dass das Buch schon angefangen hat vor KI. Das heißt, der Schreibstil ist zumindest safe auf der Ebene. Ja. Ich habe gemerkt, wenn ich selber schreibe, dann ist meine, also an den Anfängen von KI, als ich es benutzt habe, habe ich gemerkt, dass wenn ich Leuten irgendwas geschrieben habe, ich habe öfters KI genutzt, dass ich selber nicht mehr richtig gut gedacht habe. Also für mein eigenes Denken ist Schreiben unfassbar wichtig. Das heißt, wenn ich über Gefühl spreche oder eine Emotion, etwas zu spüre und ich versuche das über eine KI abzubilden, dann kann es nie das widerspiegeln, was ich wirklich empfinde. In dem Roman geht es sehr viel um Gedichte auch und um Emotionen und Gefühle. Und ich finde, die deutsche Sprache ist unfassbar schön, um Gefühle darzustellen, weil man einfach Worte zusammenbringen kann, neue Worte kreiert, wie so Lego. Und man kann Dinge auf einer Ebene, genau, Schaffensgeist, ganz genau. Man kann auf einer unfassbar schönen Art und Weise neue Welten kreieren. Mhm. Und ich habe gemerkt, diese Welten zu kreieren, braucht es aber Schreiben als Handwerk. Das heißt, wenn ich täglich selber schreibe, erst selber denke, dann denke ich besser und dann kann ich auch diese Welt besser beschreiben. Aber je mehr ich outsource, desto weniger gut kann ich in diesem Fall Romane schreiben, weil es in einer Art und Weise die Gefühlsebene der Charaktere darstellt, die nicht unbedingt die sind, wie ich es empfinden würde.
Weil man schneller ins Klischee abrutscht,
ganz
vermutlich.
Genau. Ja, genau. Es basiert auf Daten von vielleicht erfolgreichen Romanen oder auch nicht erfolgreichen. Und dann ist es sehr schnell, klingt es sehr schnell nach etwas, was schon da ist.
Ja.
Und ich glaube, wenn Sprache sehr schnell gleich klingt wie alle anderen, dann verliert es etwas. Etwas, was uns sehr menschlich macht und verbindet.
Das ist ein guter Punkt. Ich stelle das für mich auch ganz oft fest, dass wenn ich eine Aufgabe mit KI erledigt habe, dann ist sie mutmaßlich etwas schneller erledigt, aber ich fühle mich danach unbefriedigt. Selbst wenn ich es mir groß und fett auf eine To-Do-Liste geschrieben habe und dann streiche ich das durch voller Elan, denke ich mir trotzdem, es ist nicht so das Gleiche, wie wenn ich es zum größten Teil zumindest selber gemacht hätte. Klar, Produktivitätstools gab es vorher auch schon, Rechtschreibung, Grammatik, Thesaurus, bleiben wir am Thema Schreiben zum Beispiel. Aber nichtsdestotrotz ist das auch immer wieder mal, finde ich, für mich auch immer ein Abwägen, tagtäglich tatsächlich, was kann ich machen oder was kann die KI machen und was sollte die KI machen? Manche Dinge versuche ich auch zu sagen, nee, das mache ich jetzt lieber mal selber.
Das ist eine Frage, eine Frage, die ich, auch habe, mit der ich mich selber beschäftige, im Sinne von, was gibst du ab, was gibst du nicht ab, vor allem, wenn Deadlines aufkommen und hilft KI unfassbar bei Research. Das heißt, wenn ich jetzt Vorträge halte und ich muss in kurzer Zeit verstehen, wie funktioniert diese Industrie, weil ich habe Kunden in sehr unterschiedlichen Industrien. Ich hatte Kunden von Pferdemarktplatz zu Energiekonzernen, also sehr unterschiedliche zu Prothesenhersteller. Und ich kann natürlich ja nicht ganze Bücher lesen, jedes Mal, wenn ich nur für eine Keynote für 45 Minuten bei einem Kunden bin, als Beispiel. Natürlich, wenn ich für längere Projekte bin, ist was anderes. Aber da hilft mir nicht die KI, so ein Gefühl zu geben, okay, in was für einer Welt bewegt sich gerade dieses Unternehmen? Was für Herausforderungen hat sie gerade? Was passiert da? Und wenn ich das so ein bisschen abspeichere, okay, das ist jetzt meine breite Neugierde, womit ich da reingehe. Und ich habe meine tiefe Neugierde in unterschiedlichen Ebenen und ich lese sehr, sehr viele Bücher. Dann kann ich KI sehr, sehr gut nutzen, um als Partner fast für Research Assistant. Aber wenn ich jetzt die Texte schreibe, als Research Assistant kann ich KI sehr
Research,
gut.
Ja.
Genau. Aber wenn ich jetzt selber Dinge schreibe, merke ich, dass es die KI dafür viel besser geeignet ist, selber erst zu denken, selber zu schreiben und dann die KI zu nutzen auf grammatische Elemente oder so.
Sehr gut. Karim, was geben wir denn unseren Kindern mit? Für die ist es ja noch verführerischer, alles von der KI beantworten zu lassen und den Ehrgeiz, da selber nachzudenken, ist ja bei vielen noch, warum? Gerade wenn es von der Schule gefordert wird, im Prinzip die Lösung und der Rechenweg absolut nachträglich ist.
Ja.
Wie macht man das?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich hatte vor, ich glaube, 1-2 Jahren ein Bild gesehen, ich weiß nicht, ob das ein Fake-Bild war oder nicht, von Demos, als der Taschenrechner als der Taschenrechner kreiert wurde oder zumindest in den Unis und Schulen zur Verfügung gestellt wurde. Ich glaube, in den 70ern oder sowas war das. Ich weiß es nicht ganz genau. Und ich dachte, wow, Leute demonstrieren, weil es einen Taschenrechner gibt und die Gefahr groß ist, dass das eigene Denken komplett jetzt nicht mehr gebraucht wird, zum Beispiel für Mathematik. Wir haben jetzt natürlich ein Tool oder etwas kreiert, vielleicht kann man nicht mehr Tool sagen, sondern etwas kreiert, was einfach als künstliche Intelligenz neben unserer eigenen Intelligenz lebt und wahrscheinlich in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten auf eine Art und Weise intelligent ist, die wir uns gar nicht vorstellen können. Wenn künstliche Intelligenz Infrastruktur wird, dann könnten wir vielleicht über Intelligenz anders nachdenken, sondern es ist ähnlich wie Strom. Es ist verfügbar überall, Intelligenz, und wir müssen lernen herauszufinden, wie wir mit dieser Intelligenz umgehen. Was das jetzt mit den Kindern natürlich zur Folge hat, ich würde wahrscheinlich Kindern sehr stark raten, sehr tief in ihre Neugierde zu gehen, zu gucken, was interessiert sie wirklich auch in der Tiefe, nicht nur auf einer breiten Neugier, wo man nur durch verschiedene Sachen die ganze Zeit zappt, so wie früher am Fernseher, aber diese tiefe Neugierde zu entwickeln und vor allem als Eltern auch Fragen zu stellen, hey, was macht dich denn neugierig? Oder wenn Kinder mit Fragen kommen, auch wo sie eine Antwort wollen, dann auch mal zu sagen, hey, was denkst du denn, um die Beobachtungsgabe und die Skill zu fördern? Das heißt, es ist ein sehr wichtiger elementarer Austausch zwischen Eltern, Lehrern, Professoren, vielleicht auch den Geschäftsführern von Unternehmen, wo sie arbeiten. Also Kinder dann, sind ein bisschen dann älter, aber ich glaube generell einfach alle Leute, die etwas zu tun haben mit dem Großziehen von Kindern, dass alle wissen, wie wichtig es ist, Kinder zu fördern beim eigenen Denken und bei ihrer eigenen Neugierde. Ich glaube, ein Gedanke, den ich noch hatte, ist, wenn ich so auf meine Schulzeit zurückblicke, dann ging es immer darum, eine richtige Antwort zu finden. Es ging, okay, es ging immer um die Frage, was ist die Antwort zu XY? Ich glaube, in der Welt, in der wir entlang gehen, geht es eher darum, mehrere Antworten zu ermöglichen. Und ich glaube, die Kinder dahin zu kriegen, dass sie nicht auf eine Antwort getrimmt sind, sondern überlegen, was gibt es für unterschiedliche Antwortmöglichkeiten, kann sehr spannend sein in dieser Welt, wo wir nicht wissen, wie sich die Dinge verändern.
Mhm. Ich finde diese eine, was du gerade genannt hast, eine ganz, ganz wichtige Frage dabei. Was denkst du? Das gilt sowohl für einen selber, dass man sich vorher nochmal kurz triggert, um Gedanken zu machen. Vielleicht ist das sogar eine gute Default-Einstellung für deine KI, dass sie dich vorher nochmal fragt. Gute Frage, Thomas, was denkst du denn? Tatsächlich auch Kinder das öfter zu fragen. Und ich meine, ich hätte sogar es über eine Trainingsmethode, ich meine, es ging um Tennistraining, auch gelesen, wo der Trainer auch immer gesagt hat, okay, du hältst, also der Ball kommt nicht in das Feld, wo du hin möchtest. Was glaubst du denn, woran es liegen könnte?
Ganz genau. Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel.
Wie musst du denn deinen Griff ändern?
Ja, das ist auch, wenn ich über Leuten beibringe, wie man KI nutzt, ist ein Beispiel. Es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine ist, bleib mal beim Beispiel mit der Ente und dem See. Wenn ich wissen will, warum Enten ihren Kopf ins Wasser tun, dann könnte ich aber auch der KI sagen, hey, ich will wissen, warum Enten ihren Kopf ins Wasser tun, aber gib mir nicht die Antwort sofort, sondern leite mich mit weiteren Fragen hin. Das kann man als Prompt schreiben. Oder wenn man unten, ich glaube bei ChatGPT zumindest, wenn du auf Plus drückst und Tools aussuchst, kannst du Study und Learn aussuchen und dann kriegst du nie die Antwort sofort, sondern du wirst ständig mit weiteren Fragen bombardiert. Und ich glaube, das ist auch super spannend.
Sehr gut. Ich glaube, das gibt es bei Claude auch tatsächlich.
Ja, okay.
Dass man da ein Quiz erstellen kann. Sehr, sehr gute Tipps, Karim. Abschließend, was ist denn noch so, gerade bei deinen, den Menschen, die du in einem Workshop begleitest oder in einer Keynote, was sind denn da noch so ganz häufige klassische Denkfehler, wenn es ums originelle kreative Denken geht? Und was machst du den größten Aha-Effekte?
Ich glaube, der größte Aha-Effekt ist auf jeden Fall, dass die Leute wissen, dass man kreatives Denken trainieren kann. Das ist nicht eine Gabe, die bestimmte Leute haben, sondern man kann es bewusst trainieren. Ich glaube, es ist auch spannend zu sehen, wenn man sich diese Kreativitätstests anschaut, dass Kinder, bevor sie in die Schule gehen, häufig mehr Antworten haben, viel kreativer sind als Kinder, die schon in der Schule sind. Weil man oft dann unterteilt wird in, okay, das ist Mathe, das ist Bio, das ist Deutsch, das sind unterschiedliche Bereiche, die haben nichts miteinander zu tun. So war zumindest mein Empfinden. Ich glaube, wenn die Leute verstehen, wir müssen eigentlich unsere Kreativität wieder zurückgewinnen, wir müssen unser vernetztes Denken wieder zurückholen. Die Welt ist nicht in Silos eingeteilt, die ist sehr vernetzt. Und das macht so ein bisschen Kreativitätstraining. Es bringt dich wieder zurück vor deiner Schulzeit, als du noch viel vernetzter gedacht hast. Und ich glaube, diese zwei Elemente haben einen Rieseneffekt. Und wenn man dann noch versteht, wie wichtig Neugierde ist, mit der offenen in Naivität durch die Welt zu gehen, kann unfassbar powerful sein. Also, wenn du einen Kaffee hast mit jemandem und einfach ein paar Fragen stellst, freuen sich die Leute ungemein. Weil oft ist es meistens einseitig. Eine Person erzählt über all ihre Probleme und dann fühlt sich der andere wie so ein Psychologe, der aber keine Rechnung stellen kann. Und dann wird es eine einseitige Beziehung, ähnlich wie die KI, weil man eine KI hat ja auch, du hilfst der KI ja nicht unbedingt. Die KI ist da für dich wie so ein Psychologe, um dir zu helfen bei allem. Aber eine echte Freundschaft oder echte Kollaboration passieren ja, wenn man gegenseitig einander supportet. Und ich glaube, mit einer Neugierde auf Leute zuzugehen, kann viele Dinge zum Positiven bewegen.
Das ist ein sehr, sehr schönes, fast Schlusswort, würde ich sagen. Noch eine kleine Ergänzung. Ich habe ein paar sehr gute Gespräche vor kurzem geführt, die ich eröffnet habe mit der Frage, warum? Also im Zweifelsfall, wenn jemand das erzählt und du stellst zurück die Frage, warum eigentlich, warum hast du das gemacht oder wie bist du darauf gekommen?
Ja.
Das führt auch zu einem großen Aha-Moment, denn viele Leute sind überhaupt nicht darauf vorbereitet. Und gleichzeitig, nachdem sie sich kurz mal gesammelt haben, ist die Antwort sehr erstaunlich tiefgründig.
Das ist sehr wahr, Thomas, ja. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Es gibt sogar Forscher, die sich nur mit dem Thema beschäftigen, wie man bessere Fragen stellt.
Mhm.
Und man hat zum Beispiel gesehen, allein die Reihenfolge der Fragestellung hat einen Rieseneffekt, wie innovativ die Leute denken. Als Beispiel, viele Mittelmanager oder Durchschnittsmanager, die stellen erst die Frage, wie? Wie kann ich effizienter arbeiten? Wie kann ich noch mehr Kunden haben? Aber wenn du die so Top-Kreativen und Top-Innovatoren anschaust, die starten oft mit deiner Frage, warum? warum es etwas so, wie es ist. Und dann geht es aber in eine weitere Warum-Frage und dann kommst du auf einer Ebene von Fragen, die du dir gar nicht vorgestellt hast vorher oder und dann, eigentlich arbeite ich sogar am falschen Problem. Warum essen wir überhaupt? Ja, weil der Körper Energie braucht. Warum braucht er Energie? Weil die Nährstoffe wichtig sind für Muskeln, Organe. Warum? Und irgendwann kommst du zu einem Punkt, wo du überlegst, vielleicht könnte ich hier auch Energie anders zuführen dem Körper. Dann kommst du auf ganz anderen Denkweisen. Und die zweite Frage wäre dann nach Warum, was wäre, wenn ich etwas umstellen würde?
What if? Genau. Ja, geil.
Und dann gehst du ins Wie und dann stehst du, wie baue ich das? Das heißt, warum, what if, wie? Oder warum, was wäre, wie? Und dann hast du einen echt smarten Prozess für eine hohe Chance für wirklich kreative, innovative Dinge.
Sehr, sehr geil. Übrigens, what if ist auch ein Bombenhook für LinkedIn-Beiträge. Wo du einfach mal ein Szenario aufwirfst, warum, wie etwas sein könnte, wie etwas sein sollte, vielleicht sogar. Deswegen, Karim, eine letzte Frage noch an dich, schließe gleich daran an. Warum beschäftigst du denn dich so gerne mit diesen Themen Kreativität, Creative Thinking?
Das ist eine Neugierde. Sehr gute Frage. Warum nicht? Nein, ich glaube, wenn ich auf meine eigene Schulzeit zurückblicke, dann habe ich mal das Gefühl, dass analytisches Denken extrem gewertschätzt wurde. Natürlich auch durch Noten. Aber kreatives Denken nicht so gewertschätzt wurde wie analytisches Denken. Und es hat mich immer ein bisschen gepiekst, dass das kreative Denken, ich konnte das nicht in Worte fassen. Wieso funktioniert mein Gehirn so, wie es funktioniert? Warum bin ich kreativ? Wieso kann ich on spot, keine Ahnung, Witze kreieren, wenn ich irgendwas höre, Dinge kreieren. Und ich, als ich mich damit beschäftigt habe, habe ich mich gefragt, also zwei Sachen, wie kann ich das Leuten, die sehr analytisch sind und die ich ja sehr intelligent wahrnehme, wie kann ich denen meine Welt näher bringen? Meine Welt, die einfach sehr abstrakt ist. und die zweite Frage, die ich hatte vor 10 Jahren war, und da hatte ich zum ersten Mal mit KI, mit Leuten gesprochen, die über KI geschrieben haben und darüber nachgedacht haben, habe ich gesagt, krass, wenn sich das so weiterentwickelt, was machen eigentlich Menschen in 10, 20 Jahren? Ja. Und ich dachte, wenn ich kreatives Denken, wird sie vielleicht unterscheiden von Maschinen in irgendeiner Art und Weise. Und ich glaube, das war der zweite Anspruch für mich, Leuten kreatives Denken oder jetzt mittlerweile originelles Denken näher zu bringen. Damit wir einfach wieder dahin kommen, wo wir Menschen am besten aufgehoben sind im Kreieren und nicht im ständigen Konsumieren.
Super gut. Karim, möge auch diese Podcast-Episode dazu beitragen, dass du auf deiner Mission mehr Erfolg hast. Deswegen packen wir auch alle Links zu dir und rund um deine Projekte in die Shownotes und ich kann jedem Hörer, jeder Hörerin nur empfehlen, dem Karim zu folgen und bei Gelegenheit auch gerne mal zu einem Vortrag einzuladen. Wir hatten schon das Vergnügen bei unserem letzten Corporate Influencer Barcamp und ich kann nur sagen, das war von allen Teilnehmern mit das, was am meisten hängen geblieben ist.
Super.
Deswegen große, große Empfehlung, hier den Karim mal dazu einzuladen. Karim, dir vielen, vielen Dank für deine Zeit, für dein Wissen, für deine Kreativität.
Vielen Dank, Thomas. Hat super Spaß gemacht. Bis bald.
Mir auch. Und lieber Hörer, liebe Hörer, wenn es auch dir viel Spaß gemacht hat, dann lass uns gerne jetzt hier ein Like da. Gib uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung und schick diese Episode doch auch jemandem, der auch ein bisschen mehr Kreativität und Neugier in seinem Leben gebrauchen könnte. Vielleicht ist ja der eine oder andere gute Tipp dabei gewesen. In diesem Sinne, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.